Also stell dir mal vor, du kaufst dir ein wahnsinnig komplexes, strategisches, neues Brettspiel. Du hast vielleicht 80 Euro dafür hingelegt. Packst es auf den Tisch, die Freunde sitzen schon bereit und du willst natürlich die Regeln lesen, bevor du loslegst.
Ja klar, logisch. Man will ja direkt ins Spiel starten.
Genau. Aber das dicke Regelbuch ist in einem massiven, schweren Stahltresor eingesperrt, der direkt in der Schachtel liegt. Und das absurde Detail an der ganzen Sache, das dich wirklich in den Wahnsinn treibt, die Zahlenkombination, die du brauchst, um diesen Tresor zu öffnen, die steht gedruckt im Regelbuch.
Oh wow. Das ist natürlich ein ziemlich frustrierendes Design.
Absolut. Du kommst also an das Wissen, das du brauchst, erst heran, wenn du das Wissen quasi schon hast.
Das ist ein klassisches strukturelles Paradoxon. Das findet man in der Systemtheorie ziemlich oft. Und das klingt jetzt auf den ersten Blick wie ein überspitzter Scherz, aber es ist tatsächlich eine extrem treffende Metapher für eine sehr reale Situation. Eine Situation, vor der aktuell Millionen von Einwanderern in Deutschland stehen.
Wer versucht, Teil der Gesellschaft zu werden, steht genau vor diesem Tresor. Und damit willkommen zu unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir haben uns nämlich durch ein wirklich faszinierendes Designdokument vom Mai 2026 gegraben für ein Projekt namens Mündigkeit.
Richtig. Und die Mission unserer heutigen Recherchesession ist es zu entschlüsseln, wie genau dieses Projekt Technologie, Philosophie und UI-Design miteinander verwebt. Es geht darum, den Zugang zu gesellschaftlichem Wissen völlig neu zu denken.
Und auch wenn du, der uns gerade zuhört, aktuell vielleicht gar keine neue Sprache lernst oder vor einem Einbürgerungstest stehst, diese Analyse zeigt einfach brillant, wie das Design von Systemen unsere Denkweise formt. Und letztlich auch unsere intellektuelle Souveränität.
Das Besondere an diesen Quellen ist ja, dass wir hier eben nicht über eine weitere typische Vokabel-App sprechen. Wir betrachten hier einen grundlegenden philosophischen Gegenentwurf dazu, wie man hochkomplexe staatliche Informationen im digitalen Zeitalter strukturiert.
Um den Bogen zu meiner Tresor-Analogie am Anfang zu spannen, wir sprechen in der Realität von den 310 offiziellen Fragen des deutschen Einbürgerungstests. Bevor wir uns jetzt anschauen, wie dieses Projekt das Problem löst, müssen wir klären, wie eigentlich die rechtliche Ausgangslage aussieht.
Ja, die juristische Basis ist hier das absolute Fundament. Diese 310 Fragen zum politischen System und zur Geschichte sind rechtlich gesehen amtliche Werke im Sinne von § 5 UHG.
Okay, lass uns das mal kurz aufschlüsseln. Was heißt das für den Einzelnen?
Das bedeutet, sie gehören theoretisch der Öffentlichkeit. Sie dürfen frei übersetzt, reproduziert und verbreitet werden. Es ist öffentlich bereitgestelltes amtliches Material.
Also, wenn das Material rechtlich gesehen völlig frei ist, wo ist dann das Problem? Wo ist der Tresor?
Die strukturelle Lücke entsteht in dem Moment, in dem die Theorie auf die praktische Umsetzung trifft. Das offizielle Portal bietet diese Fragen und die Lernmaterialien ausschließlich auf Deutsch an. Und der Konflikt wird sofort offensichtlich, wenn man sich den Paragraphen 10 Absatz 1 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ansieht.
Dem Staat? Genau.
Richtig, der Gesetzgeber verlangt dort nämlich zwei Dinge. Nummer 6 fordert ausreichende Sprachkenntnisse. Und Nummer 7 verlangt Wissen über die Rechts- und Gesellschaftsordnung.
Auf dem Papier sind das ja zwei völlig unterschiedliche Baustellen. Einmal die Sprache und einmal das inhaltliche staatliche Wissen.
In der administrativen Praxis verschmelzen sie aber zu einer massiven Barriere. Durch diese rein deutsche Bereitstellung wird das Mittel, also die Sprache, zur ultimativen Vorbedingung für das Ziel, die staatsbürgerliche Bildung. Wer das Beamtendeutsch nicht fließend beherrscht, kommt an das inhaltliche Wissen gar nicht erst ran.
Das ist ja echt so, als würde man jemandem verbieten, die Verkehrsregeln zu lernen, bevor er nicht blind einen Motor zusammenbauen kann. Das eigentliche Ziel ist doch die sichere Teilnahme an der Demokratie. Was mich in unseren Notizen aber echt am meisten überrascht hat, ist die Zielgruppe. Auch EU-Bürger sind davon massiv betroffen.
Ja, absolut. Weil sie keinen Aufenthaltstitel brauchen, geraten sie oft weniger automatisch in die klassischen Integrations- und Kursstrukturen. Der systematische Zugang zu staatsbürgerlichem Wissen ist dadurch nicht automatisch gegeben.
Wahnsinn! Ich stelle mir das praktisch vor, jemand zieht aus Frankreich hierher, arbeitet 20 Jahre, zahlt Steuern, steht voll im Leben, aber das Grundgesetz oder das Wahlsystem wurden der Person nie systematisch in der Muttersprache erklärt. Und wenn sie dann den Pass will, steht sie vor diesem dicken deutschen Regelbuch.
Ein strukturelles Defizit. Und genau das greift das Projekt Mündigkeit auf. Der Ansatz ist, den Tresor zu öffnen, ohne den Lerneffekt abzuschwächen.
Der Name Mündigkeit fällt in unserem Dokument ja immer wieder. Das ist ja ein extrem gewichtiges deutsches Wort. Das wählt man ja nicht zufällig für so ein Projekt.
Nein, überhaupt nicht. Dieser Name verankert die gesamte Architektur. Er bezieht sich direkt auf Immanuel Kants Essay von 1784. Kant hat Aufklärung dort definiert als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das zentrale Motto lautet: Sapere aude, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Wenn wir das auf heute übertragen ins digitale Zeitalter, wo uns Algorithmen ständig sagen, was wir denken sollen, bekommt das echt eine krasse Relevanz. Es geht nicht einfach um das Alter auf dem Ausweis.
Genau. Mündigkeit ist kein Zustand, der einfach mit 18 eintritt, sondern eine kontinuierliche Praxis. Es bedeutet, Gesetze intellektuell zu durchdringen und selbst zu bewerten, anstatt sie einfach passiv hinzunehmen.
Hier muss ich aber mal ganz kurz den Teufelsadvokaten spielen. Wenn die Philosophie lautet, bediene dich deines eigenen Verstandes, und dann kommt eine App, die mir extrem bequem alles auf dem Smartphone in 51 Sprachen übersetzt. Widerspricht sich das nicht komplett? Nimmt man den Leuten da nicht den Druck, überhaupt Deutsch zu lernen? Fördert das nicht eher Bequemlichkeit statt Mündigkeit?
Eine verständliche Sorge. Die Entwickler widerlegen das aber mit kognitionswissenschaftlichen Argumenten. Sie stützen sich auf das Konzept des Translanguaging. Wir müssen nämlich unterscheiden, was gelernt wird.
Okay, wie meinst du das?
Wenn du Vokabeln wie Tisch oder Bäcker lernst, brauchst du keine tiefen Erklärungen. Aber hier geht es um hochkomplexe Konzepte. Föderalismus, konstruktives Misstrauensvotum. Um echte intellektuelle Durchdringung zu erreichen, müssen solche Konzepte in der Sprache begriffen werden, in der man sein kognitives Fundament aufgebaut hat.
Weil das Gehirn sonst völlig überlastet ist, wenn es gleichzeitig Grammatik entschlüsseln und Verfassungsrecht verstehen muss, oder?
Exakt. Das Projekt trennt bewusst inhaltliches Verstehen vom reinen Spracherwerb.
Und das führt uns zu einem faszinierenden Detail. Die App zeigt den Text visuell zweisprachig an. Oben Deutsch, unten die Muttersprache. Aber, und das finde ich echt genial, die Audioausgabe erfolgt ausschließlich auf Deutsch.
Ja, sie nutzen dafür eine sehr ruhige und sachliche KI-Stimme namens Katja Neural.
Also der Kopf lernt den Sinn in der Erstsprache, aber das Ohr wird konsequent an dieses nüchterne deutsche Beamtendeutsch gewöhnt. Das bereitet einen ja perfekt auf die echte Prüfung vor.
Es ist ein Design, das eine Brücke für den Intellekt baut. Akustisch wird man aber mit der Realität deutscher Behörden konfrontiert, ohne künstliche Wohlfühlblase.
Wenn wir von dieser Brücke sprechen, da gibt es ja ein massives technisches Problem. Wir reden hier über Gesetze. Da kommt es buchstäblich auf jedes einzelne Wort an. Warum baut man da eine riesige eigene Infrastruktur? Jeder hat doch heute ChatGPT. Warum macht man keinen Live-Chatbot?
Weil das Risiko bei juristischen Texten viel zu hoch ist. Wenn ein Modell bei einem Rezept einen Fehler macht, schmeckt das Essen komisch. Wenn eine KI in einem Gesetzestext aus kann ein Muss macht, erfindet sie rechtliche Verpflichtungen. Das Projekt nutzt deshalb eine Architektur, die Halluzinationsrisiken sichtbar begrenzt und Datenschutz ernst nimmt.
Das fand ich super spannend. Da gab es diese Analogie in unseren Notizen. Das ist, als hätte man einen hochbegabten, aber übereifrigen Praktikanten. Man gibt ihm ein Blatt Papier, auf dem die juristischen Fachbegriffe schon mit unlöschbarer Tinte gedruckt sind. Das ist der Specialist Dictionary Layer.
Ja, eine sehr gute Zusammenfassung. Dieser Layer ist eine unflexible Datenbank.
Und die KI darf dann nur noch die Grammatik drumherum anmischen. Das ist der Context Layer, richtig?
Genau so ist es. Eine zweistufige, hybride Pipeline, die vorab offline übersetzt.
Und trotzdem sind sie total transparent. Die haben dieses System der Quality Tiers. Es gibt 4 Stufen, die dem Nutzer angezeigt werden. Verified, Predict, Best Effort und da musste ich echt lachen, Lazy. Sie schreiben offen das Label Lazy, also bequem oder faul, an ihre eigene Übersetzung.
Es geht hier eben nicht um Marketing, sondern um epistemische Informationen.
Okay, das heißt, Sie wollen gar nicht so tun, als wären Sie perfekt.
Genau. Es ist eine pädagogische Maßnahme. Wenn ein System zugibt, hier bin ich unsicher, erzieht es den Nutzer dazu, der Maschine nicht blind zu vertrauen. Denk selbst mit, das ist angewandte Mündigkeit.
Und wer den Nutzer auffordert, selbst zu denken, der darf ihn natürlich auch nicht ausspionieren, was uns direkt zum Datenschutz bringt. Wie setzen die das um?
Mit einem strikten Data Minimal by Design Ansatz. Es gibt keine Accounts, kein Tracking und keine Cookies.
Also alles bleibt nur lokal auf meinem Handy.
Richtig. Alles bleibt im Local Storage des Browsers. Die App ist komplett serverless.
Aber ist das nicht mega unkomfortabel? Wenn ich das Gerät wechsle, ist mein Lernfortschritt weg?
Wir sprechen hier über sensible Daten zum politischen Wissen von Einwanderern. Eine Serverstruktur, die speichert, wer bei Verfassungsfragen Defizite hat, wäre ein gigantisches Risiko. Datenschutz ist hier eine architektonische Notwendigkeit.
Das ergibt total Sinn. Und diese Ernsthaftigkeit sieht man ja auch am visuellen Design. Die App sieht so reduziert aus. Marineblau, eine Newsreader-Schriftart. Es gibt keinerlei Gamification, kein Konfetti, wenn man richtig antwortet, nur ein ganz schlichtes Icon.
Visuelles Design ist immer Kommunikation. Hier wird der Lernende ästhetisch als erwachsener Staatsbürger adressiert, nicht wie ein Kind, das man im System halten will.
Was uns zur Beta-Funktion bringt, der KI-Begleiterin Athene. Auch da steckt wieder Philosophie im Code.
Der Name Athema ist kein Zufall. Er ist inspiriert von Hegels Eule der Minerva.
Die Eule, die erst in der Dämmerung fliegt, oder? Erkenntnis kommt immer erst im Nachhinein.
Völlig richtig. Athene mischt sich niemals proaktiv ein. Sie bleibt verborgen, bis der Nutzer beantwortet hat.
Und selbst dann drängt sie sich nicht auf. Zuerst zeigt sie 3 vorab kuratierte, redaktionell geprüfte Karten. Und erst danach kann man externe KI-Fragen stellen, aber maximal 3 Stück. Das ist echt kognitive Reibung pur.
Das Internet basiert heute auf endlosem Scrollen. Durch das harte Limit von 3 Fragen musst du genau überlegen, wo liegt eigentlich mein Denkfehler?
Es zwingt einen zur Präzision.
Und selbst bei diesen 3 Fragen löscht ein lokaler Pre-Filter persönliche Daten, bevor die Frage das Gerät verlässt.
Und Technologie mit hybriden Pipelines. Es ist ein System, das den Nutzer als souveränen Bürger tief respektiert.
Und es demonstriert, dass Technologie befähigen kann, wenn sie von ethischen Grundsätzen geleitet wird.
Ein Gedanke für den Alltag. Wenn du das nächste Mal die Nutzungsbedingungen einer App akzeptierst oder ein langes Behördenschreiben liest, denk daran, wie sehr das Design von Informationen deine eigene Mündigkeit formt.
Wenn es technisch möglich ist, öffentlich bereitgestelltes amtliches Material in Dutzenden Sprachen zugänglich zu machen durch eine Architektur, die Halluzinationsrisiken sichtbar begrenzt und Datenschutz ernst nimmt, wie können staatliche Institutionen in Zukunft ähnliche Prinzipien adaptieren, um komplexes rechtliches Wissen für alle verständlich zu machen, ohne jemals die Privatsphäre der Bürger zu gefährden?
Eine wahnsinnig spannende Frage, die wir hier zum Weiterdenken im Raum stehen lassen. Wir bedanken uns fürs Dabeisein bei unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Bleib neugierig und habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Bis zum nächsten Mal.